Barbara Welter-Böller, Fachschultalk. Pferde, Wissen, Leidenschaft. Barbaras Erfahrungsschatz. Eine Podcast-Reihe mit Barbara Welter-Böller und Marion Pilipp. Liebe Barbara, ich freue mich sehr, dich zu einer neuen Podcast-Folge Barbaras Erfahrungsschatz zu begrüßen. Und heute heißt es wieder Marion fragt.
Ich bin gespannt.
Das war beim letzten Mal ein sehr interessanter Podcast für mich und ich habe beim nächsten Reiten gleich mal geschaut, ob mein rechter Stiefel mehr abgescheuert ist. Unsere Zuhörer, die werden wissen, was gemeint ist. Und ja, wir freuen uns, dass wir Zuhörer aus unterschiedlichen Sparten haben. Da sind Osteopathen und Pferdephysiotherapeuten, Pferdebesitzer und natürlich auch Reiter und Trainer. Und wir bekommen ganz unterschiedliche Fragen, natürlich auch Anregungen und auch mal Kritik. Zum Glück ist das Konstruktive. Und ja, wir werden dran arbeiten. Also wir wollen in Zukunft noch mehr darauf achten, Fachbegriffe und Spezialistenwissen kurz zu erläutern. Für manche ist das dann Auffrischung. Also da bitte schaltet nicht gelangweilt weg, sondern nehmt es als Auffrischung und Wiederholung. Und für andere ist das aber ein wichtiges Detail, ohne dass es sonst schwierig wird, Zusammenhänge richtig zu verstehen. Und darum steigen wir heute mit einer kleinen Rückblende ein. Denn ich hatte Barbara beim letzten Mal nach den Vor- und Nachteilen des Leichttrabens gefragt. Und dabei fiel nicht nur einmal der Begriff Dehnungsverkürzungszyklus. Und Barbara, vielleicht einmal für die Nur-Reiter unter uns. Kannst du uns diesen Dehnungsverkürzungszyklus noch mal genauer erklären?
Ja, mache ich gerne, weil der so immens wichtig ist in der Bewegung des Pferdes, für die Ausbildung des Pferdes und auch das Management der Gelenke und der Sehnen des Pferdes. Crum und Dawson waren zwei Forscher, die haben ein Känguru springen sehen, was aus dem Stand 9 Meter springen kann. Das Riesenkänguru kann 14 Meter springen. Und dann haben sie gedacht, aha, die müssen ja in der Muskulatur irgendwas haben, was andere Tiere nicht haben, weil diese Sprungkraft war ihnen nicht erklärlich. Und dann haben sie die Muskulatur untersucht und haben aber festgestellt, dass das Känguru die gleiche Muskulaturzusammensetzung hat wie zum Beispiel ein Koalabär, der ja nicht springt. So, dann haben sie gesagt, okay, die Bewegungsenergie muss von woanders herkommen. Es ist nicht die Muskulatur. Und dann sind sie auf die Sehnen gekommen. Und haben das auch bei Gazellen untersucht, wenn man eine Gazelle springen sieht, ja ganz dünne Beinchen, aber springen enorm hoch. Und haben festgestellt, dass es eine Möglichkeit gibt, in den Sehnen, die als Faszien definiert sind, eine Bewegungsenergie zu speichern, wenn man eine Sehne dehnt. Das ist genauso, als würde man einen Bogen spannen und lässt los und die Sehne des Bogens surrt zurück. Und wenn das rhythmisch passiert, das ist wichtig, wenn das rhythmisch passiert, zum Beispiel beim Pferd im Trab mit seinen Sehnen oder mit seinem schwingenden Rücken, der ja auch von Faszien stabilisiert wird, dann fängt das an zu schwingen in einem Dehnungsverkürzungszyklus. Und das bedeutet, das Pferd läuft absolut ohne Energieverbrauch, zum Beispiel jetzt an den Füßen, in seinem eigenen Takt. Und der ist wieder abhängig von der Länge der Röhre, damit von der Länge der Sehnen und von der Länge der Fesselung und von der Ausbildung der Sehnen. Die müssen ja auch erst ein bisschen kräftig werden. Es ist ja so, das Pferd sucht sich immer seinen eigenen Takt und ist dann zufrieden, weil das ökonomisch ist. Und das ist so, dass früher war die Lehrmeinung, dass die erste Muskel, also dass jede Bewegung aus der Muskulatur kommt. Wenn man sich aber die Muskulatur des Pferdes ansieht, die oberflächliche und die tiefe Beugesehne oder den Fesselträger, der nur eine Faszienstruktur ist, also der hat nur noch 11-40% Muskulatur, dann kann ja aus diesen kleinen Muskelchen nicht die ganze Fortbewegung kommen. Und die kommt einfach durch die Durchtrittigkeit des Fesselkopfes in der Belastungsphase, dann werden die Sehnen gedehnt und dann wippt der Fesselkopf nach oben und das Pferd macht einen Schritt nach vorne. Und das ist dieser Dehnungsverkürzungszyklus. Und das Pferd wird sich immer seinen Rhythmus suchen, wie wir auch beim letzten Mal besprochen haben, unseren Rhythmus, wenn wir laufen. Weil wir laufen auch über unsere Fußsohlenfaszie und unsere Achillessehne in unserem eigenen Dehnungsverkürzungszyklus. Und Das passiert auch mit den Rückenbändern. Man kann ja, der Rücken schwingt ja nicht, weil das Pferd immer wieder die Bauchmuskulatur anzieht, sondern weil der Rücken wie die Fesselköpfe, also die Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule, nach unten geht, wenn die Fesselköpfe durchtreten und nach oben wieder zurückschwingt, wenn die Fesselköpfe nach oben kommen. Man kann sich das vorstellen, dass das so ein schwingendes Band ist, was untereinander sich verkürzt und dehnt, sodass der Rücken, ohne dass die Bauchmuskulatur oder dass die Rückenstrecker anspringen, in eine schöne, ja, rhythmische Schwingung gerät. Dann sprechen wir ja auch von einem schönen, losgelassen, schwingenden Rücken. Und das war damit gemeint.
Vielen Dank. Da kann man sich ja mehr drunter vorstellen jetzt. Und ja, Wahnsinn mit dem Riesenkänguru. Ich muss an den ersten Satz immer
Meter,
denken. Hast du
14
gesagt,
Meter.
14 Meter?
14, das kleine 9.
Verrückt.
Wallaby.
Ja. Und vielleicht gehen wir jetzt trotzdem nochmal ein auf Leichttraben oder Aussitzen. Was sind eben, damit dieser Dehnungsverkürzungszyklus eben nicht gestört wird und das Pferd in seiner eigenen Muskulatur in seinem Tempo besser an Schwingen kommt, was ist fürs Pferd da vorteilhafter?
Also wenn ich mich in dem Re der, wenn ich, wenn das Pferd mit dem Rücken schwingt und ich kann mich da eintakten, dann wäre zum Beispiel, wenn der Rücken nach unten geht, dann sitze ich ein und gebe dann, stehe aber dann wieder auf, um dem Rücken die Bewegungsmöglichkeit nach oben zu geben. Das ist wichtig. Und so kann ich sogar über meinen Rhythmus nachher die Rückenschwingung etwas beeinflussen. Oder kann sie auch blockieren, indem ich zu sehr dagegen sitze. Und gerade beim Aussitzen ist es wichtig, dass man auch diese Rückenschwingung nicht blockiert, indem man sich selber im Rücken festmacht und die Sitzbeinhöcker hinten in den Sattel presst, dann hört das Pferd auf. Und für den Reiter ist es natürlich bequem. Ein Schenkelgänger ist immer bequemer zu sitzen wie ein Rückengänger. Aber das heißt, das Pferd hängt dann nur in seinem Rücken fest und diese schöne elastische Bewegung findet dann nicht mehr statt.
Ich denke, jetzt sollten es hoffentlich alle einigermaßen auch nachvollziehen, wenn man jetzt nochmal zurückhört, die Folge vorher, wo es ja dann noch etwas länger ging, leicht traben, aussitzen, auf was es zu achten. Also hört gerne nochmal rein, jetzt mit etwas mehr Fachwissen ausgestattet. Und wir machen weiter. Wir sind ja schon ziemlich wissenschaftlich unterwegs und um Analyse und Verbesserung soll es auch weiterhin gehen. Wir haben seit vielen Jahren bei uns im Stall, es uns zur Gewohnheit gemacht, am Jahresanfang oder so in den ersten Monaten des neuen Jahres, Januar, Februar, März, systematisch alles durchzuchecken. Und dazu gehört die Zahnbehandlung der Pferde, aber auch Kontrolle der Ausrüstung. Und nicht nur auf Passformen wird geschaut von Satteltrense, sondern das ist auch eine kleine Art, ja, Inventur. Was für anderes Equipment hat das Pferd? Passt die Futterration? Ist das Futter von guter Qualität? Sollte vielleicht mal ein Produkt gewechselt oder hinzugefügt oder auch mal weggelassen werden? Und was sind überhaupt die Ziele für die nächsten Monate? Und das ist eine sehr komplexe Thematik und wir müssen uns ja erstmal irgendwas rauspicken. Und darum habe ich mir für heute ein paar Fragen notiert, die die Ausrüstung betreffen. Und zwar nicht den Sattel. Das ist vielleicht etwas überraschend und Barbara, wir haben ja auch im Vorfeld etwas darüber diskutiert, sondern anderes Equipment. Den Sattel heben wir uns noch auf.
Das wird spannend.
Also, Sattel lassen wir heute mal weg, aber dafür nicht den Gurt. Denn zunächst gibt es ja Unterschiede hinsichtlich der Strupfen und sind ja und der Gurtlänge. Also sind die Strupfen kurz, dann ist der Sattelgurt lang und sind die Strupfen lang, dann ist der Sattelgurt kurz. Und ich habe das Gefühl, bei den Dressurreitern hält der Trend zum Kurzgurt unvermindert an. Und auch bei den Springsätteln, da suchen sich jetzt einige Reiter doch die Sättel mit mit den langen Gurtstrupfen aus, diese Monoblattsättel, wo halt der Gurt dann direkt am Sattelblatt befestigt ist. Das kann man ja vielleicht deswegen auch erklären, weil die Reiter das mögen, wenn die dichter am Pferd sind. Da ist weniger zwischen Reiterbein und Pferdekörper, weniger Schnalle vor allen Dingen, die man vielleicht unterm Bein hat und als unangenehm empfindet. Aber wie wirkt sich das denn jetzt so aus fürs Pferd? Wie sieht das mit der Anatomie aus? Was liegt unter den Schnallen oder eben unter den Strupfen? Barbara, erzähl uns da doch mal so ein bisschen mehr.
Also einmal muss man sagen, die Gurtung umfasst ja den Rumpf, die Rippen und jede Gurtung gibt eine Kompression auf die Rippen und jede Gurtung verändert die Atmung des Pferdes. So, wenn ich einen Langgurt habe, habe ich die Stellen des Pferdes, da wo der Kurzgurt sitzt, etwas besser, da ist dann keine Schnalle. Und der Langgurt geht auf einen recht großen Muskel, den Latissimus dorsi, also da ist nur Polsterung beim Langgurt, sodass da es nicht so sehr auf die Rippe drückt, sondern etwas abgepolstert wird. Man kann sich das vorstellen, wenn man selber so seinen Rücken hat, dann hat man neben der Wirbelsäule ja auch ein breites Muskelpaket, hoffentlich. Und wenn man ein bisschen weiter nach vorne geht, ist man auf einmal auf den Rippen. Und es ist natürlich besser, wenn das Muskelpaket die Schnallen ja abpuffert, als wenn das direkt auf den Rippen liegt. Es ist natürlich blöd, weil man das dann manchmal am Oberschenkel hat. Also man ist mit dem Bein nicht so am Pferd, deswegen hat sich das, glaube ich, ja, hat man das so langsam auslaufen lassen. Auch das Nachgurten, dass man das Bein dann nach vorne nehmen musste und so, ist ja auch, gerade bei jungen Pferden oder so, kann das ja sein, dass das Pferd gestört ist. Das ist alles Training, aber ich weiß nicht, warum man sich vom Langgurt so entfernt hat, weil ich immer die Polsterung durch die Muskulatur, durch diesen breiten Rückenmuskel sehr angenehm fand. Gut, auf einmal kamen die Kurzgurte. Und bei den Kurzgurten ist es so wichtig, also da ist die Art des Gurtes enorm wichtig, ja?
Eine Frage noch dazu, weil du sagst, wird durch durch das Pferd gepolstert, aber dann ist ja tatsächlich die Schnalle auch noch eben auf dem Sattelblatt, auf dem Schweißblatt. Da ist also auch noch mal die dicke Schicht Leder, nicht nur die und die Schabracke, während wir bei der Kurzgurtschnalle, die liegt ja dann über dem Fell oder maximal ist vielleicht noch an dem Gurt selber irgendwie ein Stückchen. Also das käme ja noch dazu.
Also der Kurzgurt, da muss ja die Schnalle muss ja noch sehr gut unterpolstert sein, weil das Sattelblatt oder Schweißblatt ist ja dann nicht mehr da. So, also muss ich noch mit mehr Schnallen arbeiten und darf keine Stufen haben. Das ist sehr wichtig. Der Kurzgurt liegt eben auf den Rippen auf, die in dem Bereich, das ist genau die Lücke zwischen dem breiten Rückenmuskel und dem tiefen Brustmuskel. Und da ist der Einatmenmuskel, der Rumpfträger, der Musculus serratus ventralis pastoracis für die Profis, der ist genau da. Und das heißt, eigentlich wird die Atmung damit noch mehr komprimiert, sage ich jetzt. Oder ja, unterdrückt ja nicht, aber komprimiert. Und die Auflagefläche muss wirklich sehr gut abgepolstert sein und es ist wichtig, dass nicht mehr als 10 cm zwischen Sattelblatt oder Schweißblatt, sagte man früher, und Gurt ist. Und das darf nicht sein bei einem Kurzgurt, dass man zum Beispiel lange Strupfen hat, vielleicht 20, 30 cm, dass der Kurzgurt zu kurz ist, weil dann die Strupfen genau auf jeweils einer Rippe liegen und die absolut blockieren und dieser Muskel, der darunter liegt, der wird sehr schmerzhaft und die Pferde bekommen Gurtdruck. Deswegen also wirklich nicht mehr als 10 cm unterhalb des Schweißbands, sonst ist der Gurt viel zu kurz und dann ärgert der die Rippen oder vor allem das Pferd.
Und dann ist es ja auch noch so ein bisschen Thema, wie ist die Führung der Strupfen bei den langen Gurten? Man muss immer aufpassen, ob wir von langen Strupfen oder langen Gurten sprechen. Aber bei den langen Gurten gibt es ja durchaus noch Sättel, die hatten vier Gurtstrupfen, wo man so eine sogenannte Vorgurtstrupfe noch benutzen konnte, damit der Sattel nicht weiter nach vorne rutschen kann. Wenn ich das so richtig zuordne, dann ist ja eigentlich die erste Strupfe immer unterhalb des Bügelschlosses.
Ja,
Das ist
so
ja
ist
dann
es.
mit der Ortsspitze und dem Kopfeisen eigentlich, weil das ja eine Stabilität haben muss.
Ja, wenn das nicht in diese Schulterpolster mit eingearbeitet ist, dann ist
Ja.
es weiter vorne.
Aber natürlich muss ja eigentlich der Gurt auch dahin gehen, wo das Kopfeisen oben den Sattel stabil hält. Sonst würde dieses ganze Angurten nicht funktionieren. Dann wird der Sattel nach vorne rutschen. Und wenn wir jetzt, also wir müssen es, wir haben ja gesagt, wir gliedern das etwas. Wenn wir jetzt sagen wir haben drei Gurtstrupfen und häufig benutzt man ja eins und drei. Wie sollte man die dann angurten?
Also, wenn man das Skelett des Pferdes sieht, dann wird es deutlich, dass das Pferd zwischen den Schulterblättern, dass der Brustkorb sehr schmal ist. Und dann aber hinter den Schulterblättern, und das sind nur zwei Rippenzwischenräume oder ein bis zwei Rippenzwischenräume, wird das sehr breit. Das ist wichtig, dass er vorne schmal ist, damit die Schulterblätter den Rumpf halten können. Aber man geht so ein bisschen zurück nur und dann wird der Thorax breit, damit die Lunge Platz hat. So, und dann ist es gut, dass man die vordere, meiner Meinung nach, aber da frage ich dich dann auch, da frage ich dich gleich, die vordere Struppe anzieht und die hintere vielleicht ein Loch länger lässt. Es kann natürlich sein, dass er dann nach vorne rutscht, je nach Rumpfigkeit des Pferdes, wenn man so ein dickes Pony hat oder so. Aber eigentlich ist es so, dass ich vorne es schmaler habe, hinten breiter. Und wenn ich drei Strupfen habe, dann ist das so ein bis zwei Rippen, also zwei Rippen, na, es sind zwei Rippen dazwischen. Also erste, zweite, dritte, also eine Rippe ist dazwischen. Also da habe ich schon eine Thoraxverbreiterung des Pferdes. Deswegen wäre es da besser, wenn es passt, diese Strupfe ein Loch länger zu lassen. Was ist deine Erfahrung?
Also die, naja, das ist jetzt ganz interessant, weil einige Sattler sagen ja, wenn wir jetzt diese, allerdings war das mehr auf den Kurzgurt bezogen, dass man jetzt, also wir reden jetzt vom langen Gurt mit drei Strupfen und du
Ah,
würdest,
ich habe vom kurzen Gurt gesprochen.
Okay,
Aber
da sieht man, wie
das ist
verwirrt
egal.
ist.
Es
Ist
ist, glaube
ja gar kein Problem. Also beim kurzen Gurt habe ich die Erfahrung oder habe ich gelernt auch mal, dass man entweder auf einer Höhe ungefähr angurten soll
ich.
oder weil nämlich diese zweite Gurtstrupfe beim Kurzgurt eigentlich aus der zusammengeführten zweiten und dritten besteht. Wenn man jetzt von oben schaut. Wenn
Ja.
eine, die kommt, um, wenn man sich als Reiter das jetzt vorstellt, ich habe ja meinen Bügel und oben ist ein Kopf, also ich denke, das wissen die meisten von euch, und dann geht der Bügel runter und diese erste Strippe, die soll schon einigermaßen fest sein, weil die hält das Kopfeisen in Position. Aber wenn ich hinten natürlich nicht angurte, könnte der Sattel ja wippen. Und vorne kann man kann ja auch auf Gurtstrippe 2 und 3 nur gurten. Dann nehme ich ein bisschen vorne den Druck weg.
Dann
Dann
rutscht es
habe ich
wieder nach
vielleicht das
vorne.
Schwammige. Aber jetzt hinten lockerer zu lassen, wenn es kommt tatsächlich auch darauf an, ob der Sattel anfängt, hinten vielleicht zu instabil zu sein und dann zu klappern im schlimmsten Falle.
Ja, andererseits presst man mit dieser V-Gurtung, wenn das hinten so eine V-Gurtung
Ja.
ist, presst man natürlich das Sattelpolster sehr in den Pferderücken hinein. Ne? Also man macht ja praktisch eine sehr große Strecke, fixiert man durch diese Gurtung. Und das kann in dem Rücken ja dann auch zu stabil sein, der Sattel, dass er dann nicht federt. Aber das muss man einfach gucken, schwimmt der Sattel oder federt der Sattel oder geht es damit?
Also wahrscheinlich kann man das nur im Zusammenhang mit dem Sattel und mit der Art des sich Bewegens beurteilen. Aber
Ja,
also anscheinend
und
lässt sich nicht ganz allgemein sagen, vorne lockerer oder hinten lockerer.
ja, auch der Rückenlinie des Pferdes. Ne? Wenn du so einen gut ausgebildeten, geraden Rücken hast mit guter Bauchmuskulatur, dann kannst du fast parallel gurten. Hast du aber eine nach hinten ansteigende Rückenlinie, dann musst du halt gucken, dass du das so fest wie möglich, aber auch so weich wie nötig hinbekommst. Und das, glaube ich, kann man nur in der Bewegung sehen.
Ja, wie der Sattel dann auch liegt. Ja, ich denke, das ist viel, was man in der Bewegung dann
Nützt
besser
natürlich,
noch
wenn ich diese
beurteilen kann.
V-Gurtung habe, dass ich mir das dann so, dass ich das Kissen mir im hinteren Bereich darüber in den Rücken presse, gerade bei einer ansteigenden Rückenlinie. Ne? Da muss ich also mit der Hand runtergehen unter den Sattel und gucken, habe ich da zu viele Druckpunkte im hinteren Bereich und dann muss ich da was ändern.
Bei den Sätteln mit den kurzen Gurten gibt es ja dann auch Modelle, wo die Strippen sozusagen unter dem Sattelblatt noch geführt werden. Da ist oben eine Lücke und das läuft dann sozusagen noch dichter am Pferdekörper. Also so schon ab, ich würde mal sagen, Mitte des Schweißblattes. Das habe ich sogar schon mal zurückändern lassen,
Das ist auch
weil
richtig.
das ist ja für das Pferd wirklich wie ein Strang um den Körper.
Das geht gar nicht. Das Problem ist wirklich, dass jede Struppe eine Rippe blockiert. Das ist nicht breit verteilt. Und das soll man so gut wie möglich unterpolstern, dass dieser Druck nicht auf eine Rippe geht. Also das würde ich nie machen, dass das dann unter dem Pferd, also unter dem Sattelblatt langläuft.
vielleicht doch noch mal so ein bisschen ein Anreiz, nicht einfach nur, weil die inzwischen 90%, wenn nicht mehr, der Dressursättel so da hängen, wenn man mal nach einem neuen schaut, dass man trotzdem vielleicht auch mal einen Sattel mit einem langen Gurt probiert und schaut, wie sich das Pferd damit fühlt. Ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen ein Anreiz, da mal einfach auch mal was auszuprobieren. Und jetzt schauen wir noch mal etwas genauer auf die Form, denn auch da gibt es ja ganz große Unterschiede. Besonders wenn wir an die Kurzgurte denken, dann gibt es sogar Modelle, die haben fast so eine tennisschlägerartige Form, halt ein Tennisschläger mit zwei Stielen. In der Mitte ist sowas Rundes und dann geht zu beiden Seiten halt der Gurt verjüngt, wird der fortgeführt. Gibt es inzwischen aber auch bei den Langgurten, die eine breitere Auflagefläche am Brustbein haben. Natürlich für Springpferde ein Stollenschutzgurt mit so einem breiten Latz, der natürlich auch wieder eine andere Dynamik mit sich bringt. Aber fangen wir erstmal an. Sollte diese Auflagefläche am Brustbein, sollte die breiter sein? Und auf was muss man da besonders achten, wenn man so einen Gurt hat, der in der Mitte sehr viel breiter ist?
Es kommt immer auf die Konstruktion des Gurtes an. Es gibt, man möchte ja den Druck auf den tiefen Brustmuskel vermeiden, also punktuellen Druck. Und es gibt dann Gurte, die sind sehr breit und haben dann gut gemeint auch noch Schlitze, die mit Gummi ist, dass praktisch dieser Muskel darunter atmen kann. Da habe ich aber schon erlebt, dass diese Gurte sich auf dem Muskel hin und her bewegen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, dass sie so viel Auflagefläche haben, dass die praktisch nicht still sind und der Muskel nicht mehr da durchgleitet, sondern mit dem Muskel sich hin und her bewegen. Und das ist natürlich eine Riesenreibung und dann wird das Pferd mit seiner Vorderhandaktivität aufhören. Ich würde Folgendes vorschlagen. Man kann versuchen, das zu unterpolstern, wobei dieser Brustmuskel ist, wenn er gut ausgebildet ist, ist der Polster genug. Also meine Pferde haben das nicht. Weil meine Pferde haben Brustmuskeln und dann ist ja praktisch das Sternum, also das Brustbein ist abgepolstert und wichtig ist, dass wirklich der Muskel, der tiefe Brustmuskel, gleiten kann unter dem Gurt. Und je größer die Fläche ist, umso weniger, umso mehr Reibung habe ich. Mein Tipp wäre, lasst euch das Pferd vorführen mit den verschiedenen Gurten und schaut, wie ist die Vorführphase des Pferdes. Und wenn die verringert ist, dann ist der Druck zu groß. Wichtig ist zum Beispiel, wenn man aber auch so einen Neoprengurt hat oder so, der fängt erst an, richtig gut zu arbeiten, wenn die Pferde schwitzen. Weil der Neopren stoppt ja ein bisschen. Und da ist es einfach besser, man feuchtet, bevor, wenn man das Pferd nicht schwitzen haben will, man feuchtet einfach die Brustmuskulatur etwas an oder den Neoprengurt und dann kann der gleiten. Anders, ein Schaffellgurt ist natürlich besser im Gleiten. Also wichtig ist, der Muskel muss drunter gleiten und je weniger Auflagefläche, wenn ich nicht springe und keinen Stollenschutz brauche, warum brauche ich da unten eine Platte? Also das sind wieder nur Druckpunkte und diese Platten sind dann auch manchmal so, dass sie von der Naht nach innen gehen und da auch bestimmte Druckpunkte machen. Also so eine wulstige Naht. Und das braucht man
Ich
meiner
denke auch
Meinung nach.
immer, es schiebt dann so ein bisschen nach vorne. Und dann das nächste ist also so vielleicht etwas verbreitert, dass man denkt immer so, okay, ja, breiter ist ja angenehmer als irgendwas, was nachher einschnürt. Aber man muss natürlich auch schauen, dass man dann wirklich auch in der Mitte bleibt. Denn wenn das dann nachher asymmetrisch ist, dann ist das mit dem Durchgleiten ja wahrscheinlich noch schwieriger. Und das war jetzt, fand ich auch nochmal wirklich so ein Anlass nachzudenken und sagen, ja, mit diesem Durchgleiten, das kann man sich natürlich bei einer Sorte Gurt ganz besonders gut vorstellen, dass es funktioniert, sind tatsächlich die alten Strippengurte, die ja so rund sind.
Ja, die waren toll, weil die sind gerollt. Die konnten über die Rippen rollen und die Pferde konnten atmen. Also die haben sich praktisch den Gurt nach vorne gerollt beim Einatmen und zurückgerollt. Die waren also erstaunlich dynamisch und das war gut. Dann ist es so, normalerweise durch die natürliche Schiefe ist auch die Bemuskelung von diesem tiefen Brustmuskel, wo wir gurten, asymmetrisch. Und da ist es wichtig, dass auch, also das ist links immer mehr. Und das heißt, der rechte Muskel wird weniger, also wenn ich nachgurte, habe ich links mehr Druck und rechts weniger. So, und da, wo mehr Druck ist, habe ich eine Bewegungseinschränkung. Und da muss ich sehen, dass ich relativ gut gurte, dass ich nicht links zu sehr gurte, nachgurte, sondern der linke muss freier sein als der rechte. Und ja, das muss man halt auch so ein bisschen beachten. Und wo sind die Gummistrupfen bei einem Gurt? Ich würde sie eher dann auf die rechte Seite tun. Aber was sagst du dazu?
Ja, da hast du mir ein bisschen die nächste Frage tatsächlich vorweggenommen.
Ui.
Nämlich, wenn wir jetzt von der Form abweichen, dann wollte ich zu dieser, ja, den elastischen Enden kommen. Ist das gut? Ist das nicht gut? Lieber auf beiden Seiten, tatsächlich nur auf einer. Und so ein bisschen auch da, das Thema hast du auch schon etwas gestreift, das Material. Wir haben ja Neopren schon genannt, auch Lammfell. Leder gibt es ja noch, die Gurte aus aus den die Nylongurte oder eben, ich glaube, früher war das gar kein Nylon. Ich habe jetzt überlegt, aus was haben die denn früher bestanden, die
Bei
Strickgurte?
Baumwoll, alle meiner Meinung. Es sah so ein bisschen wie so Baumwollstrumpfen aus, also Seile.
Genau, die Schnurgurte halt. Ja, und vielleicht trotzdem nochmal, bevor wir nochmal auf das Elastische kommen, einmal die Form, denn dann sehen wir auch ganz häufig diese ausgeschnittenen Ellbogen oder eben auch Gurte, besonders die Kurzgurte, die zur Schnalle hin breiter werden. Und wenn der jetzt nicht zu kurz ist, der Kurzgurt, und ist zum Beispiel aus Leder oder einem kunststoffartigen Lederimitat oder einem Kunststofflederimitat und wird eher zum Ende hin breiter und kommt hoch genug. Aber da sind wir ja dann in Richtung Ellbogen unterwegs.
Ja, die Ellbogenfreiheit ist ja ein ganz besonderes Thema. So, warum brauchte man früher keine Mondgurte oder keine Ellbogenfreiheit? Weil die Pferde, sage ich jetzt mal ganz einfach, besser ausgebildet waren. So, wenn ich korrekt ausbilde möchte, dann muss ich als erstes die Schubkraft der Hinterhand trainieren. Wenn ich die Schubkraft der Hinterhand nicht gut trainiere und vorne schon eine Rahmenverkürzung mache, dann fängt das Pferd an, hinten nicht zu schieben, sondern vorne zu ziehen. Das macht es mit zwei ganz mächtigen Muskeln, die von hinten nach vorne das Vorderbein umschließen und die werden stark. Wenn die stark werden, passiert Folgendes, dass die Vorhand zurückgezogen wird. Wir haben ja beim Pferd kein Schlüsselbein. So, und auf einmal ein Pferd hat als junges Pferd eine gute Ellenbogenfreiheit, eine gute Gurttiefe, alles gut. Dann wird es geritten und auf einmal reibt es die Ellenbogen am Gurt. Und dann kommt dann der Gurt, der das dann praktisch abpolstert. Aber eigentlich ist es ein Zeichen, hinten schiebt er nicht genug. Der ist zu viel auf der Vorhand oder läuft zu viel auf der Vorhand. Das kann man dann auch sehen, dass vorne der Gurt am Ellenbogen anfängt, ist mir auch passiert, links, weil ich aufs rechte Hinterbein nicht geachtet habe, auf einmal links vorne an der Kante, dass der so sich aufrüttelte so ein bisschen. Das war so wie abgeschabt. Und dann wusste ich habe nicht richtig trainiert. So, und jetzt hat man die Ellenbogenfreiheit, weil man vielleicht, das ist jetzt ein kühnes Wort, aber weil man vielleicht die Schubkraft nicht entwickelt hat und auf einmal kaschiert man oder braucht man dann diese Aussparung, die eigentlich ein gut ausgebildetes Pferd mit Schubkraft gar nicht so brauchte. Und dann ist es vor allen Dingen, dass das links passiert. Das ist ganz spannend, da kann man sich immer seinen Gurt selber anschauen. Wenn das rechte Hinterbein noch durch die natürliche Schiefe nicht schiebt, muss vorne links noch mehr ziehen. Und dann ist es typisch, wenn man sich den Gurt anschaut, dass vorne links am Ellenbogen noch mehr Reibung ist. Und wenn man den Gurt dann so ganz sich anschaut, von oben da, also auf die Gleitfläche beim Pferd, dann sieht man, dass auf der linken Seite das mehr abgerieben ist. Und dann weiß man, dass dieser Brustmuskel stärker ist und dass das Pferd eigentlich nicht gerade gerichtet ist. Jetzt bin ich ja froh, dass es diese Aushöhlung gibt, dass der Ellenbogen nicht zu viel Druck kriegt, aber eigentlich ist es ein Zeichen, dass das Vorderbein einfach zu weit nach hinten gezogen wird und dann mit dem Ellenbogen klemmt, weil dann der Brustkorb breiter wird. Und dann heißt es, das Pferd stützt sich auf dem Ellenbogen ab. Ja, nein, muss Schubkraft entwickeln, muss weg von dem Das Vorderbein muss wieder nach vorne.
Das klingt sehr nachvollziehbar. Ich glaube, vielleicht sollte man eine Ausnahme, die ich erlebt habe, das waren so Stuten, die auch mal in der Zucht waren, die einfach durch ihren Bauch den
Okay.
Sattel so ein bisschen nach vorne haben rutschen lassen und die einfach nicht so trainiert waren. Ansonsten von früher kenne ich es auch überhaupt nicht mit Scheuen am Ellbogen. Das waren wirklich eher Stuten und die definitiv in der Zucht eingesetzt waren. Das waren so die Pferde, wo mal der Gurt am Ellbogen oder in der Gurtlage gescheuert hat. Und
So ein
sonst?
dickes Pony, muss man jetzt sagen, das so bauchig ist.
Ja.
Ne? Und ja, da ist
Und
es
da
dann
hat man früher einen Schweifriemen genommen.
nicht schön.
Anderes Thema. Aber bleiben wir mal bei unseren Gurten. Und zwar haben wir noch nicht über die elastischen oder eben nicht elastischen Enden gesprochen. Ich muss sagen, wenn die auf beiden Seiten sind, bei Gurten mit einigermaßen Qualität, meine Lieblingsgurte sind nach wie vor relativ klassisch ein Ledergurt, weil man den gut reinigen kann, auf beiden Seiten mit elastischen Enden. Zum einen, weil die noch so ein bisschen flacher sind als das Leder des Gurtes und weil die sich kaum dehnen lassen, weil ich, wenn man denke, mal, wenn das zu elastisch ist und man. Das Pferd muss ja gegen dieses elastische Atmen oder Anatmen, ist es nicht gut. Und wenn es eben sich aufgebläht hat oder man hat einfach auch eine viel zu lange Strecke, die man nachgurtet und kriegt den Sattel unter Umständen gar nicht richtig fest. Das Leder ist halt sehr pflegeleicht. Auch wenn es nass geworden ist, kann man es abtrocknen. Das heißt, der Gurt kann am nächsten Tag, ob der in Schlamm und Regen oder eben mit dem schwitzenden Pferd unterwegs war, wieder benutzt werden. Das war bei diesen Strippengurten manchmal ein Thema, wenn die erstmal richtig schlammig waren oder verschwitzt oder auch Fell vom Fellwechsel sich reingehängt hatte. Die waren nicht so einfach zu pflegen. Ja, aber wie siehst du das mit den elastischen Enden?
Also man nimmt ja dem Pferd etwas, also man kennt das vielleicht noch von früher, dass die Pferde sich beim Gurten aufgebläht haben. Und das war ja vom Pferd ein schlauer Schutz, um einfach ihr Atemzugsvolumen zu erhalten, damit es dann gut atmen kann. Und das nimmt man dem Pferd ja weg, indem man diese Gummiteile hat. Und deswegen muss man halt schauen, der Sattel muss sitzen. Also wenn ich ein junges Pferd habe, wo ich weiß, der macht ein paar Bocksprünge oder so, dann ist es sehr hilfreich, wenn der Gurt hält und der Sattel nicht irgendwo hin und rutscht. Der darf ja auch nicht rutschen, um Gottes Willen, bei einem jungen Pferd. So, andererseits muss man sich vorstellen, wenn man sich auf den Sattel setzt, dass der Druck von oben kommt und ich dadurch auch ein bisschen, weil ich das Polster ja verdünne, ein bisschen Luft dem Pferd wieder gebe. Also das kann ein bisschen besser atmen. Und man muss halt gucken, wie stark gurtet man an. Also was ich nicht gut finde, ist, wenn die Gurtung dieser Gummi links ist und dann wird links meistens nochmal nachgegurtet. Und da ist genau dieser Brustmuskel, der ja schon stärker ist und der kriegt dann noch mehr Druck als von der anderen Seite. Also wenn, würde ich dann rechts den Gummizug haben. Vielleicht. Man muss immer gucken, wie das Pferd reagiert. Oder auf beiden Seiten. Und dann muss es halt so fest wie möglich und so frei wie nötig sein, dass das Pferd damit gut atmen kann. Man kann auch mal die Atemzüge sich anschauen. Also wenn ich Gurt, also ohne Gurt, einfach mal zählen. Reicht ja 15 Minuten, 15 Sekunden, Entschuldigung, oder eine halbe Minute. Und dann gurte ich. Und dann kann ich ja sehen, ob die Atmung sich schon verändert. Und dann kann ich mir den Gurt ja danach auch mal aussuchen.
Und vielleicht einfach auch einen als Ersatz haben aus mal einem anderen Material. Dann kann man auch übers Vergleichen einfach sehen, ne, wenn man sagt, ich habe einen mit Elastik und einen vielleicht dann doch ohne oder einen so einen Strippengurt. Die sind ja auch gar nicht so teuer und man macht einfach mal ein kleines Gurtexperiment.
Ja, man kann ja mal die Atemfrequenz untersuchen, ne? Also ist ja einfach nur zählen und kann gucken, ob das Pferd vielleicht dann so sehr die Atmung anhält, dass ich denke, naja, vielleicht ist er doch ein bisschen fest.
Jetzt hast du ja so bei den Satteldecken auch schon mal gesagt, man kann da manchmal interessante Sachen sehen an den Abdrücken oder wie der schwitzt. Wenn ich jetzt einen Neoprengurt, da sieht man das ja ganz gut, so mit diesem Talg aus der Haut. Gibt es denn am Gurt auch irgendwas, was man da spannend beobachten kann, wenn man den jetzt so nach dem Reiten mal abmacht?
Ja, ich denke schon. Also ich denke an einem Ledergurt sieht man vielleicht am wenigsten, außer man sieht vorne zur Ellenbogenfreiheit, wenn da mehr Reibung ist, dann weiß ich, okay, mit der von Vorhand konnte er nie, also das ist vielleicht schon, dass die Vorhand schon zurücksteht. Also das könnte man ablesen. Bei den Schaffellgurten kann man einfach die Druckbelastung besser ablesen, ne? Wenn man sich die anschaut. Dann kann man, eigentlich kann ich dir, denke ich, kann das, wenn ich so einen Gurt sehe und lege mir den hin mit Schaffell, dann kann ich sagen, so, der ist nicht gerade gerichtet, der Pektoral ist, der tiefe Brustmuskel ist links zu viel, dann weiß ich, hinten rechts ist er schlechter, dann kann ich schon sehr viel sehen. Beim Neopren, ja, so viel wie beim Ledergurt, aber Schaffell ist immer ganz gut.
Ja, das kann man, das drückt sich mehr ein. Na gut, wir schauen mal auf die
Also zu dem Springen. Du hattest das ja auch mit dieser Platte bei den Springpferden gesagt.
Stimmt.
Ne? Da meine ich manchmal, wenn die Pferde sehr hohe Sprünge machen beim Landen, dass diese Brustplatte dem Pferd etwas mehr Unterstützung gibt, wenn sie landen. Also deswegen würde ich es beim Springpferd schon machen, wenn ich jetzt denke, der landet von einem Steilsprung und der Reiter sitzt ein, dann kriegt das Pferd ja sehr viel Druck vom Brustkorb nach unten. Und da kann es positiv sein, dass von unten das stabilisiert wird, dass es dem Pferd so ein bisschen Halt beim Landen gibt. Also beim Springsattel sehe ich das anders wie beim Dressursattel. Das ist nur so als Anregung.
Ja, stimmt. Wenn man über den Bewegungsablauf in der Landephase nachdenkt, dann kann
Ja,
das
oder wenn die sich
sein.
über den Ochser ganz
Ja.
breit machen, ne, dann haben sie auch Stabilität. Also da finde ich es, ja, als, ja, fürs Pferd finde ich es gut. Aber bei der Dressur sind ja jetzt nicht solche Bewegungen, dass man das braucht.
Ich denke, da verwenden auch einige Reiter dann wirklich unterschiedliche Gurte für die tägliche Arbeit oder eben zum Turnierreiten oder Parcoursspringen. Genau. Gut, also was es alles so rund um das Thema Gurt zu entdecken gibt, das ist wieder spannend, auch einiges neu oder zumindest so aus der Perspektive noch nicht gesehen für mich. Wir schauen jetzt mal auf die Schabracke, denn ja, die ist ja, sollte ja eigentlich mehr sein als ein modisches Accessoire und farblich zu den Gamaschen oder Bandagen oder zum T-Shirt der Reiter passend. Aber da gibt es natürlich auch so unzählige Möglichkeiten. Von daher würde ich da jetzt nicht sagen, wir zählen alles auf, was es gibt, sondern wie würdest du deine ideale Sattelunterlage gestalten oder was würdest du dir aussuchen aus der Fülle, des Marktes?
Also ich habe ja die Computermessplatte für Sättel und das wird ja auch immer mit Sattelunterlage gemacht, also mit Schabracke. Und da sind die besten Ergebnisse eigentlich immer bei Schaffell. Weil das scheint doch kleine Imbalancen im Sattel immer ganz gut auszutarieren. Und ansonsten bin ich eigentlich begeistert von dem, was einem mittlerweile zur Verfügung gestellt wird an Möglichkeiten des Polsterns, wenn es dann hoffentlich richtig passiert. Aber jetzt mal ganz, ganz einfach gedacht, ich habe ein junges Pferd und beginne es zu reiten und die Schabracke passt und auf einmal wird das Kopfeisen ein bisschen eng. Warum? Weil der Rumpfträger anfängt zu arbeiten und hebt mir den Rumpf etwas hoch und damit ja nicht nur den Rumpf, sondern auch die Muskulatur, die dann oben auf dem Rücken sitzt. Das heißt, man sagt dann immer, das Pferd wird am Widerrist fest. Das ist nicht richtig, sondern die Muskulatur kommt als nach oben als Silhouette. Das bedeutet aber auch, dass das Pferd dann im Kopfeisen mehr Breite braucht. Und das kann ich ja auch erstmal zum Beispiel dann ein bisschen ja, den Druck vom Kopfeisen wegnehmen, indem ich dann in der Schabracke oder im Sattel so ja parallel zur Wirbelsäule Einlagen mache, dass einfach der Sattel etwas höher gesetzt wird. Dann hat die Muskulatur den Platz, dass sie nach oben kommt. Es hat sich aber noch nicht so weit verändert, dass ich einen neuen Sattel brauche. Also damit kann ich nochmal ein Kopfeisen abpolstern damit. Also da kann man mittlerweile so viel machen. Es ist auch so, dass man auch, wenn der Sattel so einen Twist hat, weil vielleicht an der rechten Schulter zu wenig Muskulatur ist, das kann ich auch ausgleichen. Das muss ich aber dynamisch machen und muss halt gucken, dass das Pferd gut trainiert wird und dann kann ich das wieder anpassen. Aber ich kann es, wenn das Pferd nicht gerade gerichtet wird, kann ich es dann trotzdem erstmal fürs Pferd machbarer machen, dass der Sattel nicht immer zu einer Seite rutscht.
Genau, ich wollte noch mal kurz auf, wir wollen ja unseren guten Vorsätzen nachkommen, mit dem Twist das vielleicht noch mal kurz erklären. Also, das ist ein Verdrehen, aber erklär doch das noch mal einmal ganz kurz, bisschen genauer. Was passiert, wenn du von einem Twist des Sattels sprichst?
Also ich komme noch mal einfach ganz einfach auf die natürliche Schiefe, weil das ist, was uns immer wieder begegnet. Und das heißt, das Pferd arbeitet das rechte Hinterhand ist schwach. Das Pferd muss mit vorne links mehr arbeiten. Die Muskulatur vorne links wird stärker, auch im Schulterblatt wird stärker und die ganze vordere Extremität rutscht ein Stück zurück. Die rechte Schulter bleibt vorne. Das sieht man in der Ganganalyse, wenn man ein Pferd auf sich zukommen lässt. Wenn man auf die Schultergelenke vorne guckt, dass die linke Schulter immer etwas zurück ist und dass das Pferd da mehr mit dem Ellenbogen arbeitet, dann weiß ich, dass das Pferd eine Asymmetrie hat vom Kopfeisen schon. Und dann rutscht der Sattel nach vorne rechts in die leerere Schulter vorne. Und das nimmt dann auch hinten den Sattel mit. Und das nennt man so einen Twist, so eine Rotation da rein. Und das drückt dem Pferd auch wirklich dann die linke. Das linke Polster drückt dann auch schon mal gegen die Wirbelsäule des Pferdes. Und man sieht das beim Reiter, dass er dann so mitmacht. Und das kann man natürlich ganz einfach stoppen, indem man dann vorne rechts praktisch so ein bisschen mehr Muskulatur baut. Ja, einfach mit so einem Polster. Da gibt es ja so viel mittlerweile. Und dann ist der Sattel gerade, aber dieser Polster muss so weich sein, dass dann die Muskulatur auch gearbeitet werden kann und entstehen kann und nicht weggedrückt wird. Und da kann man also jetzt doch schon viel machen mit den ganzen Möglichkeiten.
Aber im Prinzip bist du für eine gute Sattelunterlage und dann zielgerichtetes Polstern und nicht einfach sagen, so grüne Schabracke, dunkelbraunes Pad, weil es einfach schön zusammen aussieht.
Nein, wenn das passt, ist ja schön, aber ich brauche meine Widerrissfreiheit. Ich muss sie gut einkammern können. Ich darf keine Bordüren haben, die gegen das Pferd gehen. Ja, ist ja hübsch, wenn sie nach außen geht, von mir aus mit Strass und allem Pipapo. Aber ich muss am Pferd, darf ich keine Unwuchten haben. Ich mag eigentlich auch nicht so die gesteppten Decken, weil das ja auch immer wieder einen unrunden Druck gibt. Ja, also wenn man dann das Pferd, wenn man den Sattel abnimmt, dann sieht man am Pferd wirklich, welche Schabracke drauf war. Und ich habe das dann lieber, dass es ein glatter Druck ist und nicht noch, ja, punktuelle Druck. Und ja, ich freue mich auch über hübsche Schabracken, aber das ist ja wirklich zweitrangig. Und da kann man ja draußen rumnähen, was man will. Also, Hauptsache zum Pferd muss es passen.
Da denke ich, ist wichtig zu schauen, auch wenn man gerne mal eine hübsche Bordüre haben will, kann man sich auch so kann man machen, dass die hinten wirklich nicht mehr da auf oder dass sie so aufliegt, dass der Sattel mit seinem Gewicht nicht auf diese Bordüre drückt, sondern dass sie wirklich dahinter dann zu liegen kommt. Und was ich auch nicht so schön finde, einfach auch für die Stiefel oder je nachdem, wie die Beinlänge ist oder die Sattelblattlänge ist, wenn solche Bordüren durchgehen und man das dann auch noch ja, unterm Stiefel oder eben unterm Sattelblatt oder am Sattelblatt hat, weil das ist für das, und wenn man sich anschaut, was das am Leder anrichtet, dann kann man sich ja auch vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn das zwischen Sattel und Pferderücken eingeklemmt ist. Jetzt, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Verkäufer nicht freut, ich werde es trotzdem fragen, denn zu den Pads nochmal, ich weiß, dass du die Gelpads nicht so besonders magst. Woran liegt das?
Ich sehe sie gar nicht mehr so viel, erstaunlicherweise. Also es war mal eine Zeit, dass viel mit Gelpads gearbeitet wurde. Ich sehe sie nicht mehr, muss ich sagen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, weil die Schabracken eigentlich alles Mögliche geben. Und diese Gelpads, die sind halt gleich. Damit kann ich nicht rechts, links oder so verändern. Und tja, ich glaube, Marion, ich sehe sie nicht mehr. Siehst du die noch?
Selten, also sehr selten. Ja, muss sagen, so das ein oder andere Ausnahmepferd, Jungpferd in der Entwicklung, allerdings dann eher noch die ganz alten, die so ein bisschen breiter waren. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber nicht diese ganz schmalen, sondern wirklich, die man als eine etwas, und die auch wirklich so am Schulterblatt noch weiter, also die breiter waren als die herkömmlichen Sattelpads, sondern so ein bisschen eine Auflage, da hätte man auch nur das Gelpad nehmen können. Ja, also die nicht so die nur Padform hatten, sondern etwas breiter waren, vielleicht so ein bisschen aus dem Bereich Western. Da gab es ein schmales und ein breites. Und ich mochte das Breite bei so Pferden, die noch etwas knochig waren im Wachstum und so, und womit man einfach auch so ein bisschen vielleicht Gesamtmasse draufgepackt hat.
Und klebt der Sattel da drauf noch? War
Ja,
da
doch,
noch?
der lag dann, also das waren, wenn ich zurückdenke, das waren genau zwei Pferde, wo das mal eine Zeit lang angezeigt war. Die haben sich damit einfach wohler gefühlt. Und ich habe das Gefühl, ich war vielleicht darauf so ein bisschen auch schwammiger vielleicht in der
Ja.
Gesamteinwirkung, dass man nicht jede Regung gleich so überträgt, was aber bei einem jungen Pferd auch mal gewollt sein kann. Aber danach ist es dann halt doch zu viel Masse so auf dem Pferd. Und die haben ja auch ein ganz schönes Eigengewicht, muss man sagen, ne? Und dann habe ich immer gedacht, wenn die schwitzen, da ist eine Hitzeentwicklung drunter, die man nicht so will. Dann muss man wirklich gewissenhaft und gut satteln, dass das alles gut liegen bleibt. Also ist es unkomplizierter ohne.
Finde ich auch. Also, was man nur noch beachten muss, wenn man diese Schabracken hat, oder dann gibt es ja manchmal auch drei Kammern zum Beispiel, dass man so polstern kann. Da darf man nicht so denken, dass wenn der Sattel hinten Druck macht, dass man dann sagt, dann tue ich, mache ich hinten ja ein Polster drunter, dass es dann keinen Druck mehr macht. Weil das ist so, das ist mir dann auch schon passiert, das ist so eine Fehlmeinung. Denn wenn ich darunter dann da auch noch was packe, erhöhe ich den Druck. Also ich muss dann in die mittlere Tasche polstern, um hinten wegzukommen. Na, also da muss man auch immer aufpassen, wer wie polstert und wer sich was dabei denkt. Und da muss man das Pferd genau beobachten, ob das jetzt richtig ist.
Ja, und dann ist es, glaube ich, bei einer, ich denke doch, Vielzahl, die haben dann doch mehrere Schabracken und sind so ein bisschen, ne, das ist ja schon dann eine, um es anzupassen und die muss man verwenden. Aber wenn ich jetzt Turnierreiter bin, habe eine für die Arbeit und das andere da, da werden die meisten doch mit einer Schabracke und einem Pad oder irgendwas hantieren und dann mal eher die Farbe abwechseln und dann lieber den Sattler kommen lassen, damit er dann, damit man dann keine Zusatzpolsterung benötigt.
Das ist das Beste. Na, also es ist immer eine Übergangslösung, wie ich gesagt habe, wenn auf einmal der Rumpfträger kommt und dann wird es ein bisschen eng, dass man sich mal hilft damit. Aber Beste ist ein passender Sattel, weil das
Ja, aber
dann
das.
das Pferd, es trennt einen nicht so sehr vom Pferd. Ne? Es ist ja auch immer wieder eine Distanz zwischen dem Reiter und dem Pferderücken.
Ja, gut, und für die Profis jetzt unter unseren Zuhörern kann man sich so eine Decke vielleicht mal anschauen, weil das ist so mit jüngeren Pferden oder wenn ich nur einen Sattel habe und muss den für mehrere Pferde benutzen, weil ich halt nicht es mir leisten kann, für jedes Pferd wieder einen eigenen Sattel anpassen zu lassen und die Pferde sich ja dann, wenn sie in Ausbildung sind, tatsächlich verändern. Wenn man sich da so ein bisschen Wissen aneignet und vielleicht ein, zwei von diesen Fächerschabracken einfach hat. Und man kann ja dann mal eine hellere Schabracke auch darüber legen. Also das habe ich immer ganz gerne gemocht, statt Pad auch mal mit zwei Schabracken bei diesen unfertigeren Pferden, die manchmal auch noch sehr schmal sind, weil das eben den Sattel auch von unten her mit anhebt und nicht die Kammer enger macht. Sondern das war eigentlich auch immer so ganz, da haben die meisten Pferde sich auch wohler gefühlt mit und einem auch ein besseres Gefühl gegeben, weil man so ein bisschen mehr Rumpf hatte dadurch. Gut. Ja, im Moment ist ja noch Winter, es ist kalt. Die Pferde, die stehen vielerorts mit Decken im Stall oder auf dem Paddock oder eben auch auf der Koppel und sie tragen also diese Decken fast den ganzen Tag und oft auch über Nacht und einige vielleicht nicht, aber bei den Sportpferden denke ich, ist das Eindecken schon gang und gäbe und wenn ich im Winter so eine schwere Winterjacke anhab, bekomme ich nach einiger Zeit so richtige Verspannungen. Und besonders wenn manche Jacken sind an den Schultern so ein bisschen eng. Und das hält noch lange nach dem Ausziehen der Jacke oft an. Und dann denke ich immer so, oh, als Pferd, wenn man jetzt so eine unpassende Decke hat und muss sie die ganze Zeit anhaben, das kann ja nicht angenehm sein. Und ich meine, beim Pferd sieht man ja, wenn die Decke irgendwo scheuert. Das hatte ich bei einer Jacke zum Glück noch nicht. Also da sind noch alle Haut- und Haarstellen intakt. Aber bei Pferden kommt es ja ab und zu vor. Nur wenn man das jetzt nicht sieht, wo es klemmt mit der Decke, bist du schon mal zu einem Pferd gerufen worden und hast festgestellt, Verspannungen oder vielleicht sogar Rittigkeitsprobleme, die kommen von einer falschen Winterdecke?
Da bin ich gar nicht gerufen worden, das ist mit meinem passiert. ich hatte einen großen Fuchs, du kennst ihn, den Waldenström. Und es war jedes Mal, der war so empfindlich, wenn er die Decke auf hatte, dann hat er einfach seine Schulter nach innen gedreht und er ist jedes Mal mit den Decken und wir haben wirklich, also Brustsatz eingebaut, wir haben Schrittfreiheit, also das kann man ja, ne, dass sie diesen Schritt machen, diese Schrittfalte, wir haben alles probiert. Mit der Decke gingen die Vorderbeine zusammen und drehten sich nach innen, so dass ich, wenn ich mit ihm losginge, dass ich ihm Gamaschen anziehen musste, dass er sich nicht gestreicht hat. So, was war's? Es war die Decke. Und er brauchte dann immer so 10 Minuten, mussten wir erstmal im Seitengang das lösen. Wir haben wirklich alles probiert, aber dieser Fuchs eingedeckt, passierte das. Und das habe ich noch bei keinem anderen Pferd erlebt, muss ich sagen, aber bei meinem eigenen. Und ich musste ihn wirklich 10 Minuten führen und dann in Seitengänge und ich musste ihn vorher mobilisieren und am nächsten Tag stand er wieder da. Und egal welche Decke, da war der so empfindlich. Und ich glaube schon, man sieht es dann schon an den Schultern, dass es reibt und man kann auch da wieder, nicht mein Lieblingsthema, aber leider, weil es mich begleitet, die natürliche Schiefe sehen, weil man oft sieht, dass die linke Schulter mehr Abrieb hat als die rechte. Und dann weiß ich schon, mein Pferd ist schief. Und ich wollte mal mit Claudia Weingang zusammen, haben wir gesagt, wir brauchen mal, wir müssen eine Decke bauen gegen die natürliche Schiefe. Also die Decke soll warm genug sein und sie soll leicht genug sein, weil Kompression ist ja immer schlecht. Und da habe ich mir kommen lassen, was man sonst im Notfall hat, so eine goldene Decke, wenn man aus dem Wasser gezogen wird, kriegt man die von den Sanitätern. Weil ich gedacht habe, das ist ja super. Das ist leicht und warm. Habe ich gedacht, daraus baue ich mir jetzt eine Decke und die mache ich rechts ein bisschen breiter, dass das Pferd mit der natürlichen Schiefe, also hinten rechts für den Bauch, vorne links für die Schulter, bastel ich mir. Das ging leider nicht, die Idee fand ich gut, aber das Ding knisterte und knisterte. Ich habe versucht, da drin zu schlafen, es geht nicht. Ich glaube auch, dass es vielleicht auch nicht so atmungsaktiv ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich wünschte mir für die Pferde ein bisschen, wenn sie vielleicht so ein bisschen die Anpassung, dass sie rechts hinten so ein bisschen bauchiger sind, vor allen Dingen bei Pferden, wo sich die Decke immer schief zieht und vorne links in der Schulter etwas mehr Schritt hat, würde ich mir wünschen. Ansonsten, Decke muss sein, ja, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Es ist auch immer so, dass ich denke, muss der Hals abgedeckt werden. Ich finde, wenn das Pferd jetzt nicht im Schnee und Eis steht und wenn es in der Paddockbox steht, dann denke ich, dass man vielleicht das nicht machen muss. Wenn es nicht am Hals geschoren wird, das ist dann wieder, wenn ich das Hals eines Pferdes sehe, dann ist das ja reine Muskulatur. Da ist so ein bisschen Halswirbelsäule und das ist reine Muskulatur. Das müsste auf jeden Fall warm gehalten werden. Das macht das Pferd ja eigentlich, dass es in diesem Bereich dann auch Winterfell so ein bisschen aufbaut. Wenn es geschoren wird, dann muss aber auch diese Halswirbelsäule eingepackt werden und nicht, dass dann diese geschorenen Stellen frei sind und der Rest ist gut verpackt. Dann finde ich, dass der vordere Teil, also der über den Widerrist geht oder hinter dem Widerrist nach vorne im Hals kommt, der muss praktisch in Thorakale 3 sein, also am dritten Halswirbel, wo der Axthieb ist. Weil da ist noch eine Lücke zwischen dem Nackenband und dem Rückenband. Macht die Decke, wenn die da liegt, nicht so viel Druck, weil da einfach eine Lücke ist, der Axthieb. Da kann man immer ganz gut den ablegen. Schlecht ist es, wenn es dann am Widerrist liegt. Da sieht man dann schon, dass da weiße Stellen sind oder so. Das hat man dann schon mal, wenn die Pferde einen hohen Widerrist hat. Ja, und vorne sollte es breit genug sein, ne, wie erzählt.
Ich glaube, da ist das Anpassen eben ganz wichtig, dass man nicht nur im Stand schaut, ob die Decke drauf liegt und eben liegen bleibt und von der Länge passt, sondern dass man wirklich auch mal das Pferd von da füttert, wo es normalerweise frisst, ob das aus dem Trog ist oder aus einer Heuraufe oder eben vom Boden. Auf der Koppel wollen die ja schon mal mit der Nase nach unten, um zu grasen. Denn da verhalten sich die Decken, wenn das Pferd wirklich mal mit einer tiefen Nase sich ein bisschen vorwärts bewegt, dann oft nochmal anders und man fühlt, was da für Druck aufkommt im Widerrissbereich. Gerade wenn die Pferde so ein bisschen dickeren Hals haben, dann ist es gewaltig, was das die Decke bewegt, allein dieses Kopf runternehmen. Und für die Muskulatur so dieses, also wir haben ja jetzt schon gehört, du bist eher für die Wärme. Aber wenn man, ich denke auch, dass man Pferde der ja, beabsichtigten Nutzung entsprechend eben eindecken oder nicht eindecken sollte. Aber für ein Sportpferd bist du also eher für das Eindecken, habe ich so rausgehört.
Ich bin immer fürs Eindecken, wenn das Pferd Kälte und Nässe ausgesetzt wird, weil die Pferde würden sich normalerweise unterstellen. Ja, wenn die jetzt aber im Paddock stehen und da ist nichts zum Unterstellen und es ist Wind und es ist nass, nach der chinesischen Medizin sind das die schlimmsten Krankheitsfaktoren, die schlimmsten Noxen, Kälte und Wind. Und dann geht das über den Rücken und die Pferde machen sich im Rücken fest. Also ich denke, wenn ich keinen Wald habe, wo das Pferd sich unterstellen kann bei Regen, oder ein Paddock, wo die Pferde sich dann in Unterstand stellen, aber dann müssen sie zum Fressen wieder raus, dann würde ich immer eine Decke nehmen, wenn ich jetzt nicht so mein König als Robustpferd, der würde sich das verbieten, der sieht halt dann plüschig aus und dann dauert es halt eben, dann schwitzt er halt schneller und dauert das, bis er abgetrocknet ist. Aber mein Spanier zum Beispiel ist absolut nässeempfindlich, kälteempfindlich und dann bekommt er eine Decke. Und das muss halt so leicht wie möglich sein, aber so, dass er auch, ja, ich gehe dann immer mit der Hand runter und gucke, ist er noch warm? Und wenn es warm ist, ist ja gut. Also wenn er seine normale Körpertemperatur hat. Und ich finde eine Decke wunderbar. Und noch dazu, wenn man denkt, dass es in diesen Faszien, vor allen Dingen in der Rückenfaszie, gibt es ja auch Neuronen, die White Dynamic Range Neuronen, die auf einem mechanischen Reiz, das ist Reibung durch die Decke, eine Schmerzminderung durchführen. Also es gibt viele Pferde, die sich auch unter der Decke ganz wohl fühlen. Hunde, die Stress haben, die nimmt man auch in der Decke, weil die sich dann wohl fühlen. Und diese White Dynamic Range Neuronen, die durch Reibung aktiviert werden, nehmen Schmerzen weg. Also ich sehe eine Decke sehr positiv.
Vielleicht noch bei der Begurtung mit der Decke, dass man darauf achtet, wenn das Pferd sich, wir haben ja gesagt, anpassen, so dass es fressen kann. Die Begurtung finde ich wichtig, dass es sich legen und auch gut wieder aufstehen kann und dass sie da die Atmung nicht behindert. Weil auch im Stand ein Anliegen ist fürs Liegen fast schon zu eng.
Ist zu eng. Also
Diese
darf halt
Kreuzrippen
größer
sind schon
sein.
sehr stabil und dann gehen die ja die Nähte, also es wird ja fortgeführt, auch einmal Richtung Widerrist und hinten und da wenn man das Pferd mal im Liegen sieht und dann atmet es eigentlich gegen diese Decken, diese Querriemen an, dann ist das nicht so schön. Da muss man immer genau gucken, dass es genug, dass es hält und nicht so viel, dass es halt stört.
Und sich verfängt mit dem Hinterbein. Ja.
Ja.
Ja, aber ich finde, Decken ist, wenn das Pferd sich ja das nicht selber suchen kann, dass es aus der Nässe und der Kälte weggeht, dann müssen wir ihm da helfen. Und das finde ich völlig in Ordnung.
Und das ist auch keine Erfindung der neuen Zeit. Wir beschäftigen uns ja auch viel mit den alten Reitmeistern. Und das ist ganz interessant. In der deutschen Übersetzung von Newcastles zweitem Buch beschreibt er ja, dass man Decken eben schon kennt von den Arabern früher. Die hatten ihre Pferde eingedeckt. Ich glaube, bei den spanischen Pferden beschreibt das auch. Und er selber empfiehlt das auch in dem einen oder anderen Fall und lehnt das eben ab, die Pferde, die ausgebildet werden sollen, bei Wind und Wetter nach draußen zu jagen. Das findet er ganz furchtbar. Und die Robustpferde waren seine Sache nicht. Da hat er gesagt, die hätten so krauses Fell, das könnte man nicht mal kämmen, da würde jeder Kamm zerbrechen. Also er mochte lieber ein gepflegtes, eingedecktes Pferd. Sollte man nicht meinen, ne? Wenn man sagt, das waren ja trotzdem, die ritten noch in Schlachten und nicht nur zum Repräsentieren, es war ja nicht nur höfische Reiterei, aber ja, ein gepflegtes, äußeres und glattes, eingedecktes Pferdefell war schon vor mehreren hundert Jahren beliebt.
Ja, es ist ja auch vom Putzen dann einfacher. Ne? Wenn sie vom Schlammpaddock kommen ohne Decke, dann kann man es eigentlich vergessen, bis man die trocken hat und sauber hat. Ne? Also es hat Komfort für einen selber. Das würde ich zurückstellen. Hauptsache dem Pferd geht's gut.
Sehr schön. Barbara, wir unterhalten uns schon fast eine Stunde. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss und ich bin total geflasht, dass du schon also unter die Deckenschneider gegangen bist. Ich finde da
Ich habe es probiert, aber das knistert. Also ich fand meine Idee fantastisch, weil ich dachte, boah, das ist das Leichteste und Beste. Aber das, nein, ich konnte darunter nicht schlafen, es knisterte, es ist, vielleicht gibt es, es gibt ja mittlerweile so viele neue Materialien, vielleicht passiert mal was.
Vielleicht als gewebten Faden und dann nähen. Ja.
Ja. Hm?
Die Elastik im Gesamtgewebe ist im Pferdebereich, im Deckenbereich ja auch noch nicht so angekommen. Wenn ich jetzt so an Jeans, unsere alten Jeans früher, die waren nach dem Waschen ja
Thrombosestrumpf, ja.
es war schon, bis sie erstmal wieder weich gelaufen war, das dauerte. Und dann
Ja.
musste sie leider schon fast wieder in die Wäsche, genauso die Reithosen und ja, dass man da nicht sagt, dass man da so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit schafft über ein elastisches Material, mit ein
Auch
bisschen
Atmung
Stretch.
und allem. Ja, ist eine gute Idee. Marion, das ist eine sehr gute Idee.
Ich kann nur leider gar nicht nähen.
Ja, wir geben es mal ins Universum.
Genau. Also, vielleicht meldet sich bis zum nächsten Mal ja noch ein Deckenschneider bei uns für mehr Ideen.
Genau.
Wir unterhalten uns gerne. Also an der Stelle sagen wir dann Tschüss und auf Wiederhören. Und liebe Barbara, vielen Dank.
Hat Spaß gemacht, Mario. Alles Liebe.